Berlin Calling zeigt ja abseits vom Mainstream-Pop in einem, kann man sagen, subkulturellen Paralleluniversum den dünnen Grat zwischen Euphorie und Absturz eines Elektrokomponisten, und den hast du DJ Icarus genannt. Icarus könnte man ja eigentlich als Überbleibsel der End-90er lesen, also in einer Zeit, wo dann Techno und die Love Parade die breite Jugendkultur bewegte. War es eigentlich nicht zu spät, 2008 so einen derartigen Film zu machen?
Ach, mich interessieren Trends und was jetzt heute aktuell ist, eigentlich weniger. Schon Icarus sagt ja, Icarus ist ja eigentlich eine mythologische Figur. Nicht nur der Sohn, der zu nah an der Sonne flog, sondern diese Figur wurde ja immer genutzt auch als Beispiel für den Künstler mit den Hoch und den Ups und Kunst und Wahnsinn ist eigentlich für mich das Oberthema. Und Kunst und Wahnsinn wird es in allen Epochen geben, hat es in allen Epochen gegeben und wird es auch in der Zukunft geben. Und was die elektronische Musik angeht, ich bin großer Paul Kalkbrenner-Fan und ich freue mich halt, dass man jetzt die Musik auch auf der Leinwand im Kino hören kann. Und die Leute, die behaupten, dass elektronische Musik out ist oder irgendwas, den kann man eigentlich vergleichen mit dem Rock'n'Roll. Als Bill Haley und Elvis weg waren, haben die Leute auch gesagt, Rock'n'Roll ist tot. Dabei kamen die Beatles und die Stones und Led Zeppelin und The Doors und alles noch. Also ich bin da nicht so trendy unterwegs, ehrlich gesagt.
Techno gehört ja zu den wenigen Subkulturen, die eigentlich kinematografisch noch kaum erzählt wurden bisher. Und das, was Paul Kalkbrenner macht, das hört sich ja doch eher wie so ein Mischmasch zwischen Techno, Elektro und Chillout an. Also du nennst es ja positive Melancholie. Zumindest ist ja Kalkbrenner nicht dieses monotone Dröhnen, sondern in gewisser Art und Weise auch massenkompatibler, würde ich jetzt einfach mal sagen. Hat denn dein Film dem Techno und dessen Weiterentwicklung eigentlich geholfen, also diesem Wumms-Klischee zu entfliehen? Gab es da irgendwie Feedback aus der Kultur, das Techno?
Naja, also wie gesagt, also wir haben versucht, Paul, also erstmal finde ich Paul zunächst mal einen großen Musiker. Sein Bruder Fritz hat einen ganz tollen Text komponiert und ich fand es zuerst mal super spannend, mit denen zusammenzuarbeiten. Also das musikalisch, sie sind einfach einzigartig, sie sind originell und die restlichen Einordnungen sollen einfach andere Leute machen. Da fühle ich mich nicht für zuständig. Wer den Film gesehen hat, der weiß, dass es auch um weit mehr geht als elektronische Musik. Und dass die elektronische Musik oder die ist eigentlich nur eine, sagen wir mal, eine Projektionsfläche ist für die Welt, in der wir heute leben.
Aber dennoch beschäftigt er sich ja, also, oder fällt er unter das Genre eines, ja, Musikporträts, kann man sagen, auch wenn es fiktiv ist. Im letzten Jahr lief ja auf der Berlinale als Eröffnungsfilm Martin Scorseses Doku Shine Light über die Rolling Stones. Du hast mal gesagt, dass der dich inspiriert hätte. Hast du irgendein Element aus Scorseses Film in dein fiktives, begrenztes Porträt übernommen oder irgendetwas wiederfinden können, was dich besonders interessiert hat?
Nee, ich sag mal so, also natürlich ist es ein Musikerporträt und der Film von Scorsese ist ja ein Doc-Film. Also ich habe mich eher an den narrativen Filmen orientiert, also hier zum Beispiel, ja, also Clint Eastwood, das Porträt über Charlie Parker oder der Oliver Stone-Film über Jim Morrison oder der Ian Curtis-Film oder Johnny Cash-Film oder auch der Van Gogh-Film. Und im Grunde diese ganzen Künstlerporträts, egal ob das Musiker oder Maler oder Literaten sind, arbeiten ja eigentlich immer mit dem narrativ gesehen, erzählerisch mit dem Gleichen. Nämlich sie stellen den Künstler in das Zentrum des Films. Der Zuschauer verfolgt den leidenschaftlichen Weg des Künstlers. Und der Künstler spiegelt sozusagen die Gesellschaft, in der er lebt, weil er ja Produkt seiner Zeit ist. Gut, die meisten dieser Musikerporträts sind meistens über Amerikaner oder Engländer, die tot sind. Ich habe mir halt gedacht, warum nicht mal ein Porträt über einen deutschen Musiker, der lebt. Und auch natürlich dieses Produkt der Zeit. Ich meine, Paul Kalkbrenner ist ja kein DJ im herkömmlichen Sinne, sondern er ist ein elektronischer Komponist. Und was für ein Bild kann besser unsere Zeit einfangen als der Musiker an seinem Laptop? Also da ist doch ein ganz klarer Verweis auch auf heute, auf das Jetzt. So was hat es in den 90ern noch nicht gegeben. Und ich glaube, das, was Paul Kalkbrenner da macht an seinem Rechner, so wird er übrigens auch weltweit wahrgenommen. Ich sitze hier im Moment in einem Hotelzimmer in Wien. Wir haben hier Kinostart in Wien. Davor war Budapest in Ungarn. Wir waren in Amerika mit dem Film. Überall wird dieser Musiker mit dem Rechner auf der Bühne, der mit seiner Musik, die er zu Hause an seinem Rechner komponiert hat, und mit dem gleichen Rechner geht er auf die Bühne, das wird als Symbol unserer Zeit wahrgenommen. Und das sind, glaube ich, die großen Linien, in denen man cineastisch denken muss. Also weil die ganzen Musikerporträts, nimm mal den Film von Clint Eastwood über Charlie Parker, der Künstler ist immer Produkt seiner Zeit und das haben wir versucht rauszuarbeiten.
Besonders, weil ja du sagst, er ist Produkt der Zeit. Du hast einmal selbst Paul live gesehen vor 2000 Leuten, als ihm eine Panne passiert ist, weil es ist dann noch gar nicht so lange, dass man überhaupt eigentlich mit dem Rechner live auf der Bühne stehen kann, weil es da so technische Risiken immer gibt. Was ist das Besondere an dieser Darstellung, also dass man am Rechner steht und im Moment des Auftritts eigentlich Musik aus ihm herauskitzelt, sei es in einem Club oder auf einem Festival? Was kannst du das noch etwas näher beschreiben, was das Besondere ist?
Ja, für mich besonders. Also ich habe ihn mehrmals live gesehen, zum Beispiel hier in Wien im Flug, da hatten die einen Stromausfall. Da sind ihm manche Frequenzen abgehauen, konnte er gar nichts für. Und dann hat er also die Hälfte vom Set und dann hat er sozusagen auf anderen Frequenzen, er spielt ja auf Ableton Live, umgeschalten und hat dann wieder eine neue Nuance gebracht. Interessant ist ja, dass es früher hieß, alles was mit Computer zu tun hat, das sei Dose, das käme aus der Dose. Komischerweise kann man heute an einem Computer mehr live spielen, als es die meisten Live-Bands, zum Beispiel die Rockhelden oder so, machen. Weil diese dauernde Eingriffsmöglichkeit am Rechner zu sagen, okay, die Speakers, die klingen hier so und so, da schraube ich die und die Höhen rein, da tue ich die Bassfrequenzen raus, das Publikum scheint mir so unterwegs, diesen Track, den ziehe ich vor und den spiele ich anders, den mische ich jetzt anders ab. Ich bin ja im Kino, haben wir so einen Moment in der Kinomischung. Das heißt, wenn wir am Schluss den Film fürs Kino auf Dolby Surround mischen, da hast du auch immer 50, 100 Möglichkeiten, wie mische ich denn jetzt diesen Satz? Geht er nach vorne, geht er nach hinten und so weiter? Und diese technischen Möglichkeiten nutzt natürlich Paul voll aus. Und auf eine Weise, dass das Publikum auch mitfiebert. Er zieht ja manchmal den Höhepunkt raus, legt nochmal einen Loop rein, loopt nochmal eine Tonspur und so weiter. Der spielt wirklich live. Mhm. Und das ist natürlich ein riesen Unterschied. Also diese Möglichkeiten, natürlich hat jeder DJ sicher der Plattenmix, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, aber dieses Spiel mit dem Rechner ist natürlich ein ganz, ganz spezielles. Was da ist ja auch stilbildend, wenn er da, was weiß ich, wie viele Effektgeräte hintereinander schaltet und da seinen ganz eigenen, durch das Hintereinanderschalten von eigentlich simplen Soundeffekten, die aber, wenn man dann mal 25 Parameter gelegt hat, natürlich einen ganz eigenen Sound ergeben.
Ihr habt für Berlin Calling ja auch Kalkbrenner Live Rave-Mitschnitte gemacht und in den Film integriert, also wo der Kalkbrenner eben auf der Bühne steht und nicht als DJ Groß. War es von Anfang an klar, dass es ein fiktives Porträt sein soll, oder weil man hätte ja auch ein Biopic machen können?
Ja, genau, aber da unterscheidet sich dann klar. Wir wollten von Anfang an eine Fiktion machen. Ich mag das auch nicht, wenn manche Leute machen dann Filme, schreiben drauf, das sei echt und dann ist es nicht echt. Also Berlin Calling ist ein fiktiver Film, dieser porträtierte elektronische Komponist ist ja auch noch nicht so bekannt wie Paul Kalkbrenner. Der muss ja noch viel mehr kämpfen. Also er ist einer von diesen tausenden Helden, die in den Stadtmagazinen in der ganzen Welt im DJ-RBT stehen und versucht halt da seinen Weg nach oben zu gehen. Und halt lernen muss, was ist eigentlich auch, was dazugehört, da ganz oben zu stehen. Und Paul und mich hat immer mehr fasziniert, eine fiktive Figur zu erzählen, als da das Leben von Paul. Auch wenn das manche Leute verwechseln, aber da können wir nichts zu. Wir können nur immer in jeder Veröffentlichung betonen, dass es nicht das Leben von Paul Kalkbrenner ist.
Ja, in Berlin Calling werden ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Themen angerissen. Ich nenne mal ein paar: Generationskonflikte, Drogenmissbrauch und Abhängigkeit, Familienkonflikte, Liebesdrama, Existenzangst, Umweltverschmutzung, Kunstgenie, Wahnsinn, Freundschaft, Club-Party-Szene, Gesellschaftskritik, Klinik- und Anstaltwesen, Patientengehorsam und das parasitäre kalte Plattenlabelgeschäft. Hast du nie Angst gehabt, dass dieser Teppich voller brisanter Themen zu groß ist, um in einen einzigen, dabei ganzen Film gewebt zu werden?
Was waren das jetzt? Waren das die Tags von irgendeiner Homepage oder was?
Nee, das habe ich selbst zusammengeschrieben.
Ah, herrlich. Nee, also für mich geht es nur um Kunst und Wahnsinn. Der Rest kommt nicht von mir. Also für mich geht es um Kunst und Wahnsinn.
Also dann ist das eher was ich jetzt in diesem Falle rein interpretiert
hätte.
Ja, ist
doch super. Ja, ist auch okay. Ein Film ist immer eine Projektionsfläche. Aber der Kern ist Kunst und Wahnsinn.
Klar, okay. Man ist in der Presse immer wieder auf Icarus sympathische, pathoslose Coolness gestoßen. Braucht man denn heute, um Coolness visuell noch ins Bild zu setzen, immer noch das Accessoire der Sonnenbrille? Wie wichtig war die?
Ja, ich habe keine Coolness gesehen, ehrlich gesagt. Also die Coolness ist auch, wird interpretiert. Ich glaube, die Sonnenbrille ist ein Schutz. Ein Schutz möglicherweise, wie wahnsinnig. Also nimm das letzte Bild, also im Club Gebrünn spielt und die Sonnenbrille aus Schutz da hat und du siehst den Menschen, wo du weißt, der Typ, der ist gerade, der fliegt so derartig hoch gerade. Und wenn der jetzt noch so weitermacht, dann verbrennt er wirklich in der Sonne. Und im Publikum stehen ganz normale Menschen, wo du merkst, die sind nicht drauf, die sind eigentlich ganz rational normal und wollen ein wenig von diesem Wahnsinn jetzt abhaben von ihm. Darum gehen sie auch am Wochenende zum Konzert von ihm. Das ist eigentlich ein archetypisches Bild. Wenn du dich an einen Van Gogh-Film erinnerst, da ist Van Gogh und das Publikum will auch etwas von diesem Wahnsinn des Künstlers abhaben. Das sind archetypische Bilder für mich, weißt du, das ist, und wenn die Leute da Coolness drauf projizieren, also, ich fand die eine Kritik ganz toll, die geschrieben hat, A Berlin Calling ist ein absolut uncooler Film, seine Figuren sind menschlich. So haben wir es versucht. Wir haben von Anfang an immer gesagt, lass uns, und wer die Menschen, also wer die Figuren gesehen hat, also Mathilde, gespielt von Rita Lendl, oder die Ärztin von Corinna Harfouch, oder Erbsi hier von RP Kahl, Henriette Müller, das sind ja, die haben ja alle ihr, die sind ja keine perfekten Menschen. Die haben ja alle ihre, perfekte Menschen sind sowieso langweilig. Die sind, glaube ich, alles vom Leben abgeschriebene Menschen, die alle auf dem Weg zu ihren Zielen sind. Und ich würde mich als Humanist bezeichnen, als Neorealist. Und ich habe versucht, diese Menschen ernst zu nehmen. Und also coole Raver habe ich nicht gesehen in dem Film. Also, es sind ja auch nicht die 20, also der Film porträtiert ja eher die Generation 30 plus X. Die Figuren sind in den 90ern sozialisiert. Auch die Labelchefin, die leidet doch mit, die will doch nur das Beste für ihn und weiß von Anfang an, was da gerade abläuft bei ihm. Also wir haben versucht, und also Paul und alle, die daran beteiligt waren, wir haben immer gesehen, also Coolness kann kein Thema sein. Und muss auch sagen, die meisten Leute lesen das ja auch so. Und wenn der ein oder andere Kritiker dann alles auf cool und trendy und techno, dann weiß man oft auch, dass die den Film gar nicht gesehen haben, sondern einfach nur irgendwo abschreiben.
Apropos Kleidung, was haben denn Fußballtrikots mit I Love Tokyo Shirts zu tun? Kamt ihr auf die Idee?
Ja gut, es ist eher du bist auch vom Leben abgeschrieben. Also die ganzen Shirts kommen von Sascha Funke und von Paul Kalkbrenner. Also das erste FC Köln zum Beispiel ist von Sascha Funke, das Johan Cruyff von Holland ist von Paul. Sascha Funke und Paul Kalkbrenner haben eine Zeit lang das als die Definition ihrer Bühnenpersönlichkeit genommen, dass sie sagen, wir reisen um die ganze Welt und ziehen dazu Fußballshirts an. Ich glaube auch wieder, das ist auch wieder eine Erzählung unserer Zeit, dass jede Epoche, also Charlie Parker, die hatten einen ganz eigenen, mit dieser Bastenmütze, hatten einen ganz eigenen Stil. Und so hat halt die globalisierten Künstler von heute haben auch ihren ganz eigenen Stil. Und da würde ich die Fußballtrikots drunter einordnen. Und was war noch?
Die Fußballtrikots stehen ja dann im krassen Zusammen, im Gegensatz, I Love Tokyo von der Ärztin.
I Love Tokyo. Ich fand einfach, dass diese Ärztin, die gespielt von Corinna Harfouch, ist ja nicht, dass das irgendwie eine biedere, konservative Frau ist. Das ist eine weltoffene, ich mag diese Figur sehr und um halt einfach auch zu zeigen, auch unsere Ärztin aus der Psyche ist weit rumgekommen. Und da liegt ja auch am Schluss, versteht sie? Sie hat natürlich einen Generationenkonflikt mit diesem Ikarus, aber sie ist ja nicht so, dass die den nicht versteht. Die weiß ja schon, um was es da geht. Sie muss es nur ergründen.
Nachdem der Dealer Erbs Ikarus diese böse Pille schlucken lässt, sehen wir ja einige Panikattacken und dann geht es eben ab in diese Nervenklinik. Ne? Heutzutage ist ja der Begriff Rehab in aller Munde. Aber trotzdem versuchst du ja das Thema mit Slapstick-Einlagen nicht nur einseitig zu beleuchten. Beispielsweise, wenn Mathilde dann Ikarus das erste Mal in der Klinik aufsucht, liegt er da, als ob seine Gesichtsmuskeln nicht mehr kontrollieren könnte oder im Koma liegt oder noch Schlimmeres. Wie viele Anfragen gab es denn schon von Schulen in Sachen Drogenprävention? Denn diese Mischung von Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit ist ja doch immer ein Versuch, nachhaltig an Heranwachsende ranzukommen, um sie aufzuklären.
Naja, zumindest haben wir mal gut recherchiert. Das ist mal die Aula. Also ich kenne wirklich jede Drogenklinik in Berlin, ob das jetzt Countdown ist, Frankfurter Allee oder Haus Lené oder Ansbacher Straße oder Bonhoeffer Klinik und so weiter. Und muss man also zunächst mal, also die Droge Nummer 1, die ich gesehen habe in allen Zugskliniken, ist immer noch der Alkohol. Zwar übrigens früher, ich habe Zivildienst gemacht bei der Lebenshilfe und hatte damals auch mit einer Drogenklinik damals in Baden-Württemberg zu tun. Damals war auch Alkoholdroge Nummer 1. Damals dann Anfang der 90er, da war Heroin und Pilze und sowas. Also dieser Goa-Gepard, der in der Klinik auftaucht, der ist eigentlich auch vom Leben abgeschrieben. Und dann habe ich mir halt ein Bild gemacht von heute. Und die Partydrogen spielen natürlich eine Rolle, aber wirklich weit hinter Alkohol und Heroin, die dann da eine Sonderrolle spielen. Und dann haben wir halt versucht, diesem Thema gerecht zu werden. Ich glaube, der Film spricht da eine eindeutige Sprache. Aber einfach, ich glaube, ein Film kann die Welt nicht ändern, aber er kann genau hinschauen. Und das merken die Leute, dass wir da keinen Scheiß erzählen. Also, dass es die Nuance gibt zwischen, also es ist kein erhobener Zeigefinger, aber es ist einfach, das ist ja das, was der Neorealismus, das kommt ja nicht von mir, das hat Rossellini mal gesagt, zeige die Realität und überlasse die Interpretation den anderen. Ich halte das Publikum für sehr intelligent, auch die 17-Jährigen, die sind klug. Und denen darf man einfach keinen Mist erzählen. Und wenn man dann ernst wird in dem Film, dann wissen die auch, dass das ernst gemeint ist. Und ich habe bei den Publikumsvorstellungen mitbekommen, dass die Leute sehr wohl mitbekommen haben, dass der Film auch warnt. Aber eben nicht mit diesem Sermon oder mit dieser predigtartigen Art und Weise, sondern vielleicht mit einer Autorität, die eben aus dem Kennen der Wirklichkeit kommt.
Du hast eben gesagt, dass der Künstler immer ein Produkt seiner Zeit ist. Ich habe Icarus auch als eine Art moderner Wojtek interpretiert oder gelesen. Und am Ende sieht er dann aber die Welt, nachdem er dafür gekämpft hat, ja auch recht gut wieder aus. Zwischendurch scheint immer auf, dass es keine wirklichen subversiven Alternativen zu dem gibt, was da ist. Aber ist nach all den angerissenen Themen eigentlich das Happy End ein bisschen zu glücklich oder findest du eher, dass es ein offenes Ende ist? Weil so kann man es natürlich auch lesen.
Na gut, ich habe zunächst mal Happy End eigentlich gesehen. Der Film hört auf, wie er anfängt, am Flughafen. Er arbeitet nicht mit diesem Film, arbeitet nicht mit den klassischen Metaphern, die man aus dem Hollywood-Film kennt. Das ist klar. Das ist so ein klares Happy End, gibt es nicht. Aber wie willst du aus diesem Teufelskreis, der dort erzählt wird, raus? Und ich denke, dass man da mit dem Bild, dass es jetzt wieder von vorne losgeht, also das Wiederholen des Flughafenbildes, es geht von vorne los. Die Frage ist eben, ob er was gelernt hat. Der Icarus, das ist die Frage. Um so groß zu werden wie Paul Kalkbrenner, muss er diese Lektion lernen. Sonst wird er der Icarus das nicht schaffen.
Auch wenn
aber andererseits, es gibt eben, seine Freunde haben zu ihm gehalten,
genau.
Die haben ihn verstanden, mir gefällt das. Man sieht auch, wie diese elektronische Clubszene, finde ich, zusammenhält. Also ist ja, also auch der Türsteher ist die Labelchefin, die Corinna, die Matze, sind ja alles Leute, die ist ja nicht so, dass die in dem Film sich alle immer nur Friede, Freude, Eierkuchen machen. Da geht es ja richtig ab. Aber wenn es drauf ankommt, halten sie zusammen und das gefällt mir eigentlich und ist gleich ein gutes Porträt von dem Tribe.
Da wollte ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Also klar ist es Icarus, der sich letztendlich selbst aus dem Dreck zieht, aber die drei Frauenfiguren, die du jetzt schon genannt hast, also Mathilde, seine Freundin Alice oder Alice, die Labelchefin, und Corinna, die Liebhaberin von Mathilde, die sind es doch, die eigentlich auch an Icarus Musik glauben. Es gibt da diese schöne Szene, wo sie alle im Label sitzen und zuhören und sagen, ja, das ist es doch. Diese Frauen lassen ihn doch am Ende auch heldenhaft aussehen. Also Corinna unterstützt ihn ja sogar auf Kosten ihrer eigenen filmischen Präsenz. Die taucht er dann eigentlich gar nicht mehr auf. Könnte man auch ein bisschen Frauenkritik drin lesen dürfen?
Ja, das ist halt auf jeden Fall. Das ist absolut, jeder darf da, der Film ist nicht, ich finde es immer wichtig, dass der Juicer auch seine eigene Interpretation da hat und ich will auch nicht zu viel vorgeben. Tatsache ist aber, dass der Icarus irgendwann mal ganz allein ist und sich da allein rausboxen muss und der Glaube an seine Musik hilft ihm da. Und da ist wieder das Thema des Films, Kunst und Wahnsinn, das ist die Sache, typische Motiv, was ist jetzt stärker, deine Kunst oder dein Wahnsinn? Das sind diese Kraftfelder. Und die Frauen, also ich mag diese Frauenfiguren, das sind starke Frauenfiguren, die sich in keinem Moment aufgeben, die dauernd eine klare Meinung haben, die aber auch weiblich sind, im Sinne von sind nicht dogmatisch oder sowas, sondern haben eine Intuition. Gerade die Mathilde spielt nur wieder Lenje, da spürt man das ja sehr stark, wie intuitiv diese Figur ist. Auch die Labelchefin. Das ist natürlich immer in einem Film, wenn du eine Perspektive hast, du kannst ja nicht einen Film aus 7 Perspektiven erzählen. Es wäre interessant, sich zu fragen natürlich, was wäre, wenn man die Geschichte rein aus der Perspektive Mathilde erzählt. Aber du musst dich als Filmmacher immer für eine Perspektive irgendwann entscheiden. Außer man macht es interaktiv. 7 Filme auf einmal. Das geht vielleicht dann in der Zukunft, aber heute noch nicht.
Du bist ein großer Anhänger von dem Neorealismus. Welche Bilder, welche Sequenzen von Berlin Calling findest du denn am gelungensten, wenn du nach neorealistischen Einflüssen in deinem Film suchen müsst?
Nee, der Neorealismus steckt sicher in den Szenen, in den Clubs, wo wir bei Live-Konzerten von Park Halfbrenner gedreht haben, bei Live-Auftritten oder in der Bar 25 oder auch die Inszenierung der Stadt. Auch die Wahl der Klinik, das ist ja eine wirkliche psychiatrische Klinik. Das mag der Zuschauer ja, dass das echt ist und dass das nicht irgendwie alles inszeniert ist.
Und ich würde auch noch vielleicht anfügen die S- und U-Bahn-Szenen, in denen Absolut. Mathilde und Ikaros sitzen, weil das ist ja eigentlich der Moment, in dem die Figuren zur Ruhe kommen, aber dennoch in Bewegung sind, ne? Das ist ein schöner Gegensatz.
Absolut. Und auch natürlich auch wie die Machweise, also diese Idee, dass er dann mit Geräuschen die S-Bahn aufnimmt und so. Ich meine, das ist ja nichts anderes wie angewandter Stockhausen sozusagen. Ja? Musik ist nichts anderes als die Addition der Geräusche, die uns umgeben. Also es ist, und das ist ja auch das Spannende an elektronischer Musik, auch wieder Produkt unserer Zeit. Es ist doch logisch, dass die Menschen in einer technisierten Welt anfangen, mit den technisierten Geräuschen, die sie umgeben, Musik zu machen. Ist ja völlig klar. Und dass dann Field Recordings oder genutzt werden und sowas. Ich finde es immer sehr witzig, wenn er da steht in der S-Bahn und den S-Bahn-Song macht. Finde ich super. Wenn die DVD im Herbst kommt übrigens, da gibt es dann eine lange Version von dieser S-Bahn-Session. Das ist ein richtig witziger Clip, den wir da geschnitten haben.
Das wollte ich auch fragen. Wieso kommt der DVD-Release so verhältnismäßig spät, erst im Herbst raus?
Naja gut, das deutsche Publikum ist natürlich verwöhnt von den amerikanischen Majors, die weltweit die ganze Verwertungskette in der Hand haben. Wir haben das nicht. Wir sind eine Indie-Produktion, wir müssen sozusagen, jedes Land kauft einzeln. Wir haben nicht bei der Produktion des Films die ganze Welt schon. Und wenn wir jetzt die DVD rausbringen würden, dann würden wir doch den Österreichern und den Ungarn und den Spaniern und den Engländern und den Holländern und den Niederländern, die alle den Film noch zeigen wollen im Kino, wir würden das ja alles zerstören. Mhm. Also, und deshalb finde ich diesen Vorwurf, Mensch, seid ihr blöd, warum bringt ihr nicht die DVD? Ja gut, wenn ich ein Hollywood-Major wäre, dann würde ich das auch so machen. Aber wir sind kein Hollywood-Major. Wir sind eine deutsche kleine Filmproduktion, die versucht, wie Ikarus ihren Weg zu gehen. Und versuchen da alles. Aber die DVD wird, also wir haben noch so viele geile Konzerte und so viele schöne Clips und so. Es wird eine richtig fette Doppel-DVD geben und die kommt im Herbst raus. Und ich finde es auch gut, die Kinobetreiber freuen sich darauf. Es kann doch nicht sein, dass wir machen doch Filme fürs Kino. Und wenn es dann so ist, dass niemand mehr ins Kino geht, weil jeder sich die DVD saugt und dann jeder nur noch die DVD zu Hause schaut, allein, das ist nicht der Weg, den ich mag für diese Gesellschaft. Ich glaube, dass Kino immer noch der Ort sein muss, wo Leute sich treffen, einen Film gemeinsam angucken, und die Chance wollen wir den Kinobetreibern. Der Film läuft ja immer noch, jetzt seit 30 Wochen. Und warum sollten wir jetzt den Film auf DVD bringen und die Kinobetreiber haben nichts davon? Und der Film läuft ja noch. Also, und dann im Herbst kommt sie ja dann auch, die DVD.
Berlin Calling besitzt ja sehr viele einprägsame Bilder, aber auch formale, singuläre Brüche, wie etwa in der Szene, wo du die Unruhe Ikaros, als er neben Mathilde und Corinna im Bett liegt und das zeitliche Voranschreiten mit Hilfe von Jump Cuts darstellst. Mhm. Aber auch der Absturz und der Rückfall, beziehungsweise dieses retardierende Moment des Films, der zweite Anfall in der U-Bahn gegen Ende, beides wichtige, ähnliche Ereignisse hast du ja ganz besonders inszeniert und zwar auch unterschiedlich. Also nach der ersten bösen Pille sehen wir Ikaros ja am Boden windend in einer ersten und fast einzig langen statischen Plansequenz, und in der U-Bahn sieht es ja ganz anders aus. Da verwendest du eine spezielle Kamera, die an Paul Kalkbrenners Oberkörper befestigt ist, um dieses Schwindelgefühl zu erzeugen. Warum oder wann hast du dich für diese zwei unterschiedlichen Darstellungsweisen entschieden?
Das Entscheidende ist dann zunächst mal, dass eigentlich die ganzen Räusche sind ja eigentlich vor allem auf der Tonebene erzählt und nicht auf der Bildebene. Also irgendwelche Krimskrams mit Linien verschieben, das haben wir alles ja gleich bleiben lassen, weil das wäre ja viel zu eins zu eins, sondern eher in der Tonebene werden die Räusche erzählt. Ich glaube, der Rausch an der Mauer, das in einer Plansequenz zu lassen, verdankt man natürlich auch dem grandiosen Spiel von Paul Kalkbrenner. Aber uns war klar, dass wir diesen Rausch im Dunkeln visuell lassen und ihn auf der Tonebene erzählen, weil das doch viel spannender ist und viel subtiler. Hinten beim Bodymount, beim Rebound-Effekt, dann am Alexanderplatz, da ist die Kamera an ihn rangeschraubt, also das nennt man Bodymount. Aber auch dort findet der große Teil des Rausches im Grunde auf der Tonebene statt. Also wir haben ja keine Subjektive von ihm, wo sich Linien verschwimmen oder sowas. aber es versucht halt durch die Kamerabewegung dazu erzählen, was da innerlich in einem vorgeht. Die Seelenlandschaft U-Bahn und dieses komische Grün und so weiter spricht ja auch für sich.
Inwieweit hat dir eigentlich Paul Kalkbrenners Musik, wie du sagst, also dramatische, detailreiche Musik, dabei geholfen, seine Musik tatsächlich in filmische Bilder zu transformieren? Gibt es da konkrete Beispiele? Also, dass du irgendeinen Track gehört hast und gedacht hast, ja, dieses Bild brauche ich dazu.
Natürlich, die Person ist natürlich auch, auf jeden Fall. Beim Schreiben schon war das so, war die Musik von Paul Kalkbrenner. Ich habe die Musik, ich habe sein Album Self 2004, das habe ich geliebt, das liebe ich immer noch. Dockyard drauf ist, The Crouch, Queer Fellow, Castanets, ich meine, das sind alles Klassiker. Und so gesehen war das natürlich, ich wusste dann, also wir wussten zum Beispiel, dass wir mit Camouflage reingehen und hinten, dass wir mit Gebrünn rausgehen, das war auch klar. Es war klar schon im Drehbuch, dass wenn Corinna Harfouch die Musik hört, dass da Castanets kommt, das war klar. Dann war auch klar, dass nach dem Dreier Queer Fellow kommt. Und dann kam natürlich irgendwann mal 3-4 Monate vor Dreh die Idee auf, dann Sky and Sand war eigentlich wirklich ein kam ganz am Schluss in den Film, wo Fritz Kalkbrenner ja mich hat der Text so auch so geflasht, so oder so unglaublich gute Lyrics. Dann gab es noch einen Paul Remix davon, den haben wir dann in die Bar 25 genommen. Das Square One, Bar 25.1 kommt, war auch klar. So gesehen hatten wir schon ein Gerüst. So, wir hatten Gerüst schon beim Drehen, weil sonst hätte ich es ja auch finanziell gar nicht geschafft. Ich kann ja nicht ein ganzes Konzert drehen. Ich muss ja wissen, wann war es. Wir haben ja Film gedreht, nicht Video. Und so gesehen hatten wir ein Gerüst. Und andere, auch von der Inszenierung, dass man schon bei den Proben wusste, was da für Musik kommt, haben wir zusammen entschieden. Und dann also so Dinger wie Aaron zum Beispiel, dann die hat dann Paul noch komponiert, während wir am Schneidetisch saßen.
Gab es auch eine spezielle Farbdramaturgie oder ich stelle es mir speziell in den Clubs schwierig vor, mit Nebelmaschinen und Stroboskoplicht zu drehen? Gab es da irgendwelche technischen Tricks?
Na, sag mal so, es gibt natürlich auf jeden Fall schon im Drehbuch gibt es eine ganz klare Lichtgestaltung. Also also zum Beispiel der dunkle Club als Ort, da wo das Unterbewusstsein sitzt, die Klinik rational hell, wo die Vernunft sitzen soll. Also da ist ja im Drehbuch schon was vorgegeben. Und dann haben wir im Club natürlich, wenn du mit einer Filmkamera in den Club gehst, da sieht die Kamera gar nichts. Mhm. Da haben wir sozusagen, das sind keine Tricks für mich, sondern es ist einfach nur Handwerk, dass man gesagt hat, okay, da sind alle Lampen, da haben wir tagsüber lauter Filmlampen reingeschraubt und haben Filmstrobo, du brauchst nämlich Filmstrobo sonst rein, das wird dann ein bisschen heller. Aber die Filmkamera sieht es dann so, als wie unser Auge. Man muss sozusagen heller sein, damit die Filmkamera sieht es wie beim Auge. Dann haben wir natürlich auch auf der Tonebene das Gleiche. Also in der Maria-Mosch-Bahnhof, wo wir gedreht haben, da hingen 25 Mikrofone, die wir tagsüber eingebaut haben, damit dieser Live-Charakter rüberkommt. Aber ansonsten waren doch die große Linie, dass man gesagt hat, was ist der Club? Wenn der Club das Unterbewusstsein ist, dann ist die Klinik die Vernunft, die Kirche hell. Also die Kirche auch was Warmes. Also man hätte die Kirche ja auch kalt machen können, aber die Kirche ist warm, also archetypisch, und haben so versucht, die zu definieren, was eigentlich die verschiedenen Orte sind. Und haben eigentlich versucht, auch Realität ist ja was, wir haben versucht, dann die Realität einzufangen. Zum Beispiel in der Klinik ist mir aufgefallen, dass dieser absolute Wohlfühlfaktor, den diese moderne Psychiatrie hat, also zum Beispiel, wie kann man auf die Idee kommen, in den Klinikgarten 28 orangene Mülleimer aufzustellen. Das haben ja nicht wir gemacht, das war ja schon dort. Und da dachte ich, hey, was ist da verrückt, wie kann man hier denn nur so viele orangen Mülleimer aufstellen? Aber das haben die gemacht. Und das haben wir dann versucht auch einzufangen. Und es ist auch aufgefallen, dass diese Farbe Orange sehr, sehr stark in den Kliniken genutzt wird. Also und so haben wir die Farben eigentlich mit dem Szenenbilder Sebastian Wurm, haben wir sozusagen auch das, was wir auf den Fotos in den Psychiatrien gesehen haben, dort sozusagen nachzugestalten.
Wenn Ikraus gerade in diesem speziellen abgeschirmten Krankenzimmer dann liegt, fängt er ja eine Fliege in einem Glas und lässt sie kurz darauf wieder frei. Wie oft musste denn diese Szene gedreht werden oder war das Zufall?
Wir hatten 10 tiefgefrorene Fliegen. Darf man eigentlich gar nicht sagen. Lilly Erasin, unsere Innenrequisite, die hat aber die Fliegen ganz gut behandelt. Und Fliege 3 war ein Wahnsinn. Also Fliege 3 hat, glaube ich, das Drehbuch gelesen.
Dann komme ich auch schon zu meiner letzten Frage, die sich jetzt auf dein neues Projekt bezieht. Also ich habe gelesen, dass du an einem neuen Film arbeitest und es soll um deutsche Immigranten in die USA nach der 1848er Revolution gehen. Das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. dazu noch historisch, an das man ja auch nicht sofort denken würde. Warum interessiert dich das?
Das ist ein Western, ja. Warum mich das interessiert? Naja, wir alle haben hunderte von Western gesehen. Komischerweise taucht in den Western nie ein Deutscher auf. Dabei gab es in der Hochwesternzeit nicht Tausende, nicht Zehntausende, es gab Hunderttausende in Amerika, weil nach der deutschen gescheiterten Revolution von 1848 sind Hunderttausende da ausgewandert. Und ich habe sozusagen jetzt Jahre damit verbracht, diese Auswanderergeschichten zu recherchieren und sitze hier auch gerade in Wien mit meinem Laptop und schreibe an den Western, während hier den Film Berlin Calling promote. Also das ist sozusagen, und ich sitze hier in den letzten Zügen des Drehbuchs und hoffe, dass ich meinen Western bald drehen kann.
Da wünsche ich dafür ganz, ganz viel Erfolg und bedanke mich ganz recht herzlich für das Gespräch. Dankeschön.
Danke dir.
Tschüss.